Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid bei einem, ich glaube schon, hochenergetischen Hörsaal. Energie, Energiekrise, das sind mega Überthemen. Wie speisen wir unsere Art zu produzieren, zu konsumieren, wenn das billige Gas dafür von einem Kriegstreiber kommt? Wie ersetzen wir fossile Energieträger, die, das wissen wir ja schon lange, unseren Planeten erhitzen? Wie machen wir alternative Energiequellen rasch verfügbar für unsere Art zu wirtschaften, für unsere Art mobil zu sein? Das sind wichtige Fragen, aber es sind nicht unbedingt die Fragen, die der Soziologe Hartmut Rosa von der Uni Jena meint, wenn er über Energie nachdenkt.
Bei Energie hast du das Problem, entweder ist es physisch oder ist es esoterisch, und ich glaube, dass das nicht reicht. Geld, würde ich sagen, gespeicherte soziale Energie, weil wenn du über Geld verfügst, verfügst du über die Fähigkeit, Dinge zu bewegen. Wenn eine soziale Bewegung entsteht und wenn die Kraft entfaltet oder Dynamik entwickelt, dann muss irgendwo Energie herkommen. Wir reden eigentlich immer von einem politischen Momentum oder so, ja, oder von einer politischen Dynamik. Wir haben ja sogar von sozialen Bewegungen geredet, und Bewegung braucht Energie. Die These ist wirklich, wir haben da eine Leerstelle.
Und diese Leerstelle, die will er jetzt füllen. Er fragt, brauchen wir ein Konzept sozialer Energie? Und ich denke, er hat sich die Frage schon halbwegs beantwortet, mit Ja nämlich. Und er hat auch schon weitere Fragen in petto. Was treibt Gesellschaften an? Woher kommt dieser Antrieb? Wie ließe er sich beschreiben? Und braucht es für diese Energie sowas wie einen Katalysator? Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Seit er 2005 diesen Band vorgelegt hat, feilt er weiter an seinem Konzept der Beschleunigung von Waren und Menschen, an dem Verfügbarmachen in Reichweite bringen von so ziemlich allem. Wo Beschleunigung ist, muss Energie aufgebracht werden, so seine Annahme. Woher kommt diese Energie? Diese Frage hat sich Hartmut Rosa im Rahmen der Reihe Theorie und Gesellschaft gestellt an der Humboldt-Universität am 7. November 2023, und er hat sie, na, ich würde sagen, in Teilen dann auch öffentlich beantwortet. Und zwar auf Einladung seines Soziologiekollegens Andreas Reckwitz. Das ist der Andreas, auf den er im Folgenden manchmal verweisen wird. Wenn ihr Hartmut Rosa schon häufiger zugehört habt, dann wisst ihr, was für ein schneller Denker und Redner er ist. Er forscht zu gesellschaftlicher Beschleunigung, zu Verdichtung, und er selbst fährt ein hohes, verdichtetes Tempo. In einem Interview vor vielen Jahren hat er mir mal erzählt, dass er selbst gut beim Orgelspielen abschalten kann, wenn er Led Zeppelin hört oder mit dem Teleskop in den Nachthimmel schaut. Aber in der folgenden Dreiviertelstunde zieht er, so kommt mir das vor, Energie aus dem Nachdenken und aus dem Beschreiben von Gesellschaft. In seinem Vortrag brauchen wir ein Konzept sozialer Energie.
Ich würde gerne wissen, ob wir nicht ein Konzept sozialer Energie brauchen. Wir haben irgendwie physische Energie, natürlich, also Lageenergie und chemische Energie und Bewegungsenergie. Wir haben dann eigentlich nur noch esoterische Konzepte. Ja, also wenn irgendwo auf einem Buch Energie steht, dann machen die meisten AkademikerInnen einen Bogen drum, ja, weil es irgendwas Esoterisches ist. Und meine Frage ist, können wir was dazwischen kriegen? Ja, also tatsächlich habe ich das irgendwie, ich habe dann angefangen, alle möglichen Definitionen zu lesen und bin, ich weiß gar nicht mehr, was gesagt hat, ich glaube Tristan Garcia. Bei Energie hast du das Problem, entweder ist es physisch oder ist es esoterisch, und ich glaube, dass das nicht reicht. Ja, wir brauchen sowas wie soziale Energie, ja, und auch etwas, was vermutlich über die psychische Energie hinausgeht, von der wir noch nicht mal so genau wissen, was sie ist. Ich habe kein fertiges Konzept. Ja, also insofern kann ich heute auch voll, ich weiß gar nicht, ob ich das Schiffbruch erleiden sagen soll, sondern es ist Work in Progress. Ich möchte mit Ihnen zusammen das ausprobieren. Ich habe es noch nie in einem wirklich großen Rahmen getan, habe ganz kleine Testballons gestartet. Darüber nachdenken. Aber wenn es gut läuft sozusagen, kommen wir gemeinsam vielleicht zu dem Ergebnis, das lohnt sich, ja. Und dann haben Sie bestimmt 1000 Ideen, die ich Ihnen stehlen werde. Aber es wird für alle Zeiten dokumentiert sein auf Soziopolis oder wo immer das dann sein mag. Also lassen Sie es uns probieren. Ich dachte, ist interessant, wenn man nochmal mit der metaphysischen Frage anfängt, ja, seit Aristoteles, von Leibniz aufgegriffen bei Heidegger, Robert Nozick hat sie so formuliert, why is there something rather than nothing? so heißt es, glaube ich, ja, seit das Kapitel von Nozick jetzt. Also die Grundfrage ist, warum gibt es überhaupt was und warum gibt es nicht nichts? So, das ist die Grundfrage der Metaphysik. Aber ich finde, es gibt eine zweite Grundfrage der Metaphysik, die wir gerade in der Soziologie ja nicht vergessen, nämlich, warum gibt es Bewegung sozusagen? Warum gibt es Wandel statt Kontinuität oder sogar in Inertia, also sozusagen, also Stillstand? Das erinnert mich daran, dass ich die Soziologievorlesung, die soziologische Theorie immer mit dieser Doppel-, eigentlich mit einer Dreifachfrage beginne. Also erstens, was ist Gesellschaft? Als eine Grundfrage, die uns immer umtreibt. Wir wissen, dass da sehr unterschiedliche Antworten drauf gibt, was eine Gesellschaft macht. Aber die zweite ist, wie verändert sich Gesellschaft für mich? Also die erste Synthesis, was ist eigentlich eine Gesellschaft? Die zweite Dynamis, wie verändert sich denn das Gebilde? Das dritte wäre Praxis, also können wir zielstrebig auf uns selber einwirken, ja, können wir diese Veränderung irgendwie unter Kontrolle bringen in irgendeiner Form, in eine politische oder gibt es da eine Fortschrittsrichtung oder sowas. Aber ich würde mich heute mit der zweiten Frage beschäftigen, wie sich Gesellschaft verändert, aber ich glaube, dass man das noch ausdehnen muss. Es geht mir nicht nur um Veränderung und das ist der Punkt, an dem Sie mich gerne stoppen dürfen, wenn ich mich halt irre. Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man sich so soziologische Gesellschaftsmodelle anguckt, dann endet man mehr oder minder doch mit einem statischen Modell. Also ich zeichne die selber immer auf und hatte bisher nie großes Problem damit. Also Dürkheim oder so eine ständische Gesellschaft, wo du oben halt einen Monarch oder eine Monarchin hast und dann hast du von mir aus den Kleros und die Krieger oder so und dann hast du irgendwie die Bauern und die Handwerker und unten noch die Sklaven oder so. Aber da hast du eigentlich ein statisches Gebilde. Du hast überhaupt kein soziales Leben. Also meine Frage ist nämlich nicht nur, wie verändert sich dieses Gebilde, sondern auch, wo kommt denn die prozessierende Energie her? Ja, ich meine, soziales Leben, wenn du in Berlin bist, lässt sich ja kaum leugnen, ja, ist eine brodelnde Stadt. Ja, da pulsiert Leben auf der Straße und diese Energie ist ja nicht einfach nur irgendwie physische Energie. Und dann gibt es noch obskure Konzepte von Lebensenergie, ja, die aber auch die soziologisch irgendwie nicht mehr angebunden sind. Eigentlich sind alles mit Vitalismus, ist verdächtig. Also meine These ist eigentlich, wenn ich mir Theorien angucke, wenn ich jetzt nochmal das ganz basal und einfach mache und natürlich gibt es da zwischen alle möglichen Vermittlungen, aber wir haben im Wesentlichen, würde ich sagen, immer noch Strukturtheorien zum Beispiel. Also ich denke an sowas auch wie Luhmann. Ja, wir haben eine funktional differenzierte Gesellschaft. Ja, da gibt es eben ein Wirtschaftssystem und ein Wissenschaftssystem und ein politisches System und ich weiß nicht, wie viele tausend andere noch. Ja, kann man sich dann streiten, was dann noch ein System ist und was nicht. Aber eigentlich finde ich, das soziale Leben ist das Prozessieren dieser Systeme. Ja, eigentlich ist das nicht der Code, zum Beispiel wahr, unwahr. Wissenschaft operiert mit wahr, unwahr. Schön. Aber wo kommt die Energie her, die eine Fragestellung zu verfolgen oder die andere Fragestellung zu verfolgen oder überhaupt eine Fragestellung zu verfolgen? Also was treibt die Operationen an, würde ich wirklich sagen, sozusagen. Wo kommt die Operationsenergie her? Und das kann man auch bei Klassengesellschaften fragen, aber jetzt bleibe ich mal bei Luhmann, die Operationsenergie und dann eben auch die Transformationsenergie, ja, dass sich eben solche Funktionssysteme vielleicht wandeln oder die Gesellschaften in ihren Typen wandeln. Ich habe tatsächlich immer das Gefühl, dass zum Beispiel die Systemtheorie da dann ausweicht. Ja, also was dann ein neues Programm hervorbringt und warum Programme sich ändern und so, dazu sagt sie nichts. Wenn sie dann auf psychische Energie, auf psychische Systeme ausweichen müsste, finde ich, hätte sie ein großes Problem. Weil wenn ich zum Beispiel Politik erklären will, reicht es ja nicht, dass ich sage, die operieren mit dem Code Macht, nicht Macht. Die spannende Frage ist doch, mit was kannst du Macht erringen? Ja, also was treibt politische Operationen an und was treibt politische Transformationen an? Und ich glaube, dass es bei Handlungstheorien ähnliche Probleme gibt. Wenn ich Gesellschaft handlungstheoretisch zu erklären versuche, ist es erstmal einfacher, weil wir uns Subjekte als energetische Zentren vorstellen. Ja, die tun halt was. Aber so klar finde ich auch nicht, wo da die Energie herkommt. Ja, weil also manche Subjekte tun mehr als andere. Ne? Und manche sozusagen erzeugen Transformationsenergie und andere weniger. Und mein Verdacht wäre, das ist hier bei B aufgeschrieben, also A bedeutet, eigentlich gibt es auch kein gutes Antriebskonzept. Also Freud hat das versucht, Sie wissen es, mit der Libido. Und der hat sich schon die Frage gestellt, übrigens, ob Libido eigentlich mehr irgendwie in physische Energie übersetzbar ist oder ob es nur eine Metapher ist. Gab es dann auch noch eine Diskussion danach. Meines Wissens, nach meinem Kenntnisstand, ohne ganz eindeutiges Ergebnis. Vitalistische Energien gäbe es dann natürlich vielleicht noch, aber es gibt seither eigentlich keine überzeugenden Ansätze mehr. Ich habe hinterher noch irgendwo aufgeschrieben, die heutige Psychologie, vielleicht gibt es Expertinnen hier im Raum, die mich eines Besseren belehren, die reden schon von Antriebsenergie. Ja, zum Beispiel, wenn du deprimiert bist, dann fehlt es dir an der Antriebsenergie. Aber was das so genau ist, wissen sie auch nicht. Interessant ist da der Ansatz, es geht über Dopaminausschüttung. Wobei ich da, also ich finde, dann kommt es da doch wieder in eine Art von biologistische Erklärungen. Da frage ich mich aber, ist die Dopaminausschüttung eigentlich das Ergebnis von Handeln oder die Ursache? Ich glaube, die These ist, es ist ein Feedback-System. Ja, also wenn Sie handeln und es gelingt Ihnen, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus. Und weil Sie danach dopaminsüchtig sind, werden Sie wieder handeln. Ja, so könnte man tatsächlich erklären, warum manche Menschen ganz viel handeln und andere vielleicht ganz wenig. Aber meine These ist, wenn Sie Soziologie betreiben wollen oder Sozialwissenschaften, dann wird das vermutlich nicht reichen, das, was ich gerade gesagt habe, also das Operieren und das Prozessieren und die Transformation von Gesellschaft einfach nur über individualistische Dopaminausschüttungen zu erklären oder überhaupt über individuelles Handeln. Weil wir reden eigentlich immer, das ist meine Beobachtung, auch in den Politikwissenschaften zum Beispiel, von einem politischen Momentum oder so, ja, oder von einer politischen Dynamik. Wir haben ja sogar von sozialen Bewegungen geredet, tun wir vielleicht immer noch, ja. Und Bewegung braucht Energie. Ja, meiner Ansicht nach ist das eine physikalische Grundeinsicht, die eben auch soziologisch und sozialwissenschaftlich relevant ist. Wenn eine soziale Bewegung entsteht und wenn die Kraft entfaltet oder Dynamik entwickelt, dann muss irgendwo Energie herkommen. Und jetzt zu sagen, es ist halt die Dopaminausschüttung, ist jedenfalls keine sozialwissenschaftliche Erklärung. Also glaube ich, weder Strukturtheorien noch Handlungstheorien. Ich habe das Gefühl, also ich glaube, die These ist wirklich, wir haben da eine Leerstelle. Ich möchte wissen, wo das herkommt. Und jetzt habe ich eigentlich, ich habe noch keine Antwort darauf, ja, nur ein paar Überlegungen dazu. Also das habe ich schon gesagt, die Energiekonzepte, die uns zur Verfügung stehen, erstmal wären entweder physikalischer oder esoterischer Art. Und die Frage ist, können wir vernünftigerweise oder müssen wir, eigentlich will ich sagen, wir müssten sogar ein Konzept sozialer Energie haben. Und die Frage ist jetzt, was das genau heißt und wie das aussieht und auch wie man um die Esoterik, ich glaube, die Esoterik kommt da ins Spiel, wo man diese Energie mit einem Substanzbegriff versehen will. Ja? Also da geht was hin und her, irgendwie eine Welle oder ein Äther oder so. Ja? Und das, glaube ich, brauchen wir nicht. Also weil das wäre eben wirklich esoterisch. Also meine erste These ist, soziale Strukturen als auch Handlungen und ich glaube übrigens auch Praktiken, wenn man es praxistheoretisch macht, auch da braucht man, also ich meine, wenn man eine Praxis beschreibt, sollten wir vielleicht auch mal diskutieren an Andreas, weil ich finde, also Praxistheorien sind schon ganz interessant, indem sie halt diesen Graben zwischen Struktur und Handlung umgehen eigentlich und auch eine Verbindung schaffen. Struktur und Handlungselemente verbinden. Aber wenn man dann sozusagen eine noch so überzeugende Aufzählung hat, was man alles braucht, zum Beispiel, ich glaube, du hast es mal gemacht bei Schreiben, was da alles eine Rolle spielt, da würde ich sagen, das erklärt mir ja auch noch nicht, ich brauche dann trotzdem noch eine Energie, die dann jemanden dazu bringt zu schreiben oder einen Schreibstil relevant macht oder verbreitet. Also auch das Set an Praxiszutaten, also wenn ich die Praxis als Kernbestandteil des Sozialen verstehe, ja, habe ich auch da das Problem, dass ich Praktiken erstmal sozusagen in allen Elementen beschreiben kann, dann aber etwas brauche, was diese Praxis in Gang setzt, ja, was das Prozessieren und Operieren aufrechterhält und was dann vielleicht auch diese Praxis wieder absterben lässt. Also ohne einen Energiebegriff kommen nach meiner Auffassung auch Praxistheorien nicht aus. Und die zentrale zweite These ist jetzt, dass die Subjekte nicht die alleinigen Quellen der Energie sein können. Das kann man vielleicht in Frage stellen. Man könnte sagen, doch, es sind schon die einzigen Quellen der Energie. Die Frage ist dann, wie Sie diese Energie einsetzen. Also die Formung des energetischen Flusses, wenn Sie so wollen, könnte trotzdem kollektiver Natur sein. Aber ich glaube, wir haben gute Gründe, oder ich würde erst mal versuchen, mich reizt die Idee zu sagen, vielleicht entsteht Energie aus der Interaktion. Vielleicht gibt es sowas wie Interaktionsenergie. Der Energiebegriff selber kann man bei Michel Delon, der das für das 18. Jahrhundert nach rekonstruiert hat, gibt übrigens eine Reihe von Büchern darüber, die sagen, unser Energiekonzept, also das Moderne, sofern wir es überhaupt haben, hängt ganz stark mit Elektrizität zusammen, ne, mit dieser Wahrnehmung eines Flusses. Ne. Und Energie ist immer was Zirkulierendes, ja, nicht etwas, was jemand hat oder nicht hat. Also glaube ich sozusagen, wenn man auf Subjekte fokussiert und ihre Handlungsantriebe, dann fehlt möglicherweise etwas. Ja. Also die Frage, auf die mir viele meiner bisherigen Überlegungen hinauslaufen, ist irgendwie diese Frage, haben wir eigentlich Energie? So reden wir ja, ich habe viel Energie oder jemand hat Energie. Vielleicht würden wir auch von einer Bewegung oder von einer Partei sagen, die hat viel Energie. Und also ist das die richtige Konzeptualisierung oder sollte man eher sagen, man partizipiert an Energie, an zirkulierender Energie? Ja, man findet sowas in europäischen Konzepten, Stephen Greenblatt zum Beispiel, Circulating Social Energy, hochinteressant eigentlich, er macht das an Shakespeare Plays fest. Aber das ist eine der Thesen, auf die ich bisher gestoßen bin, ich glaube sogar, ich habe direkt die Hoffnung, dass man eine eurozentrische Leer- oder Blindstelle überwinden kann mit dem Energiekonzept, weil mir scheint, das steht auf einer anderen Folie, aber das ist jetzt egal, dass eigentlich Ja, ich finde, man darf sich nicht zum Sklave der Folien machen. Entweder man hat was zu sagen oder man benutzt PowerPoint, aber eigentlich, mache ich es gerne zusammen. Erstens, weil ich selber viel besser irgendwie, wenn ich die Dinge mal gelesen habe, dann kann ich sie mir besser merken und strukturieren. Und zweitens hilft es mir natürlich auch bei dem Vortrag. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass alle außereuropäischen Konzepte und übrigens auch die vormodernen Konzepte von sowas wie Lebensenergie oder so hatten. Ja, bloß unsere moderne Form des sozialwissenschaftlichen Denkens hat da eine Leerstelle. Das ist, wie gesagt, die These. Die Energiekonzepte, die wir finden außerhalb Europas, im indigenen Denken, im chinesischen, im indischen, in vielen Kulturen Afrikas, ist eben eher die Partizipation an einer Energie als das Haben von Energie, das Akkumulieren von Energie. So, und wenn man jetzt, an dem Teil fühle ich mich jetzt ein bisschen sicherer, das war auch der Ausgangspunkt, der Andreas Reckwitz hat es ja gesagt, ich habe mit Beschleunigung eigentlich als Soziologe so richtig angefangen und da habe ich immer behauptet, einfach so, moderne Gesellschaften sind Gesellschaften, die beschleunigen, wachsen und innovieren müssen und damit dieser Steigerungsprozess gelingt, müssen sie permanent physische Energie investieren, also das machen wir mit Kohle natürlich oder alle fossilen Energieträgern, aber auch mit nuklearen Energieträgern, mit Wind-, Solarenergie und solche Dinge, aber wir müssen physische Energie zuführen, permanent. Ich meine, ich habe immer so gepredigt und predige immer noch, dass wenn die Aliens uns sehen würden, wenn sie die Erde beobachten, würden sie feststellen, dass Modernisierung heißt, die Welt buchstäblich und auch materialiter in Bewegung zu setzen. Und dieses in Bewegung setzen bedarf eines Energiezufuhrs physischer Art. Aber ich habe auch immer gesagt, außerdem brauchen wir politische Energie, ja, Infrastrukturpolitiken, Bildungspolitiken, Sozialpolitiken, um zum Beispiel auch Rentnerinnen und Rentner noch dazu bringen, aktiv zu sein. Mein Kollege Stefan Lessen, ich beschreibe das als Aktivierungsprogramme. Und wir brauchen psychische Energie, ja, damit dieses Steigerungsspiel im Gang bleibt. Nämlich wachsen und beschleunigen und innovieren können keine Institutionen und Prozesse und schon gar keine Systeme, sondern es sind die Individuen, die diese Energie aufbringen müssen, um zu wachsen und zu beschleunigen und zu innovieren. Also das System, die Gesellschaft lebt von einer permanenten Infusion physischer, politischer und psychischer Energien. Und diese Frage ist jetzt, ob wir diese Energien irgendwie vernünftigerweise konzeptuell fassen können. Und meine These, die sich daraus entwickelt hat, ist jetzt zu sagen, und da bin ich gespannt, ob Ihnen das einleuchtet. Und Sie sagen mir jetzt bitte, wenn Sie finden, völliger Quatsch. Ich finde, dass die moderne Gesellschaft geradezu, ich würde mal sagen, provokativerweise würde ich es geradezu wieder natürlich nennen. Weiß nicht, ob das ein Begriff ist, den man überhaupt noch verwenden sollte, sondern nennen wir es halt pervers. Perverses Umgang mit Energie hat aus folgendem Grund. Erstens behaupte ich, wir haben ein doppeltes Energieproblem. Das habe ich gerade dargelegt. Wir müssen immer mehr physikalische Antriebsenergien investieren und wir müssen immer mehr psychische Energien investieren, auch politische, um den Platz in der Gesellschaft zu erhalten. Also die These ist, wir müssen eigentlich den Energieumsatz, ja, Ian Morris, dieser Historiker, nennt das Energy Capture, ja, die Energie, die wir sozusagen verfügbar machen und einsetzen, jedes Jahr steigern, um so zu bleiben, wie wir sind. Also das sage ich ja schon seit Jahren. Ich glaube, das ist richtig. Habe ich selber gesagt, also muss stimmen. Dass nämlich die Besonderheit der modernen Steigerungslogik nicht darin besteht, dass wir wachsen oder beschleunigen. Ich glaube, das kann man zivilisationsgeschichtlich häufig finden. Sondern, dass wir das tun müssen, um das Bestehende zu erhalten. Also im Sinne von Arbeitsplätzen, aber auch im Sinne des gesamten sozialstaatlichen Gefüges. Ja. Ohne wachsen, beschleunigen, innovieren können wir die Renten nicht bezahlen, das Bildungssystem nicht erhalten, der ganze Pflegesektor nicht erhalten, der Kultur. Der Bildungssektor und dann würden die Staatseinnahmen schrumpfen und damit die politischen Spielräume. Also kurz und gut, um das Bestehende zu erhalten, müssen wir immer zu schneller laufen. Ja, jedes Jahr irgendwie einen Mehrwert produzieren und das Bestehende erhalten. Und dieser Zwang zur Energie, zur stetigen Energiezufuhr kann erstens nicht nur physisch sein. Das können wir diskutieren, aber ich würde sagen, das, was ich eben psychische oder politische Energie nenne, ist irgendwie auch ein energetisches Prinzip und das kann ich nicht einfach auf Physik reduzieren, auf Kohle oder auf nicht mal auf Solar- oder Windenergie. Eine große Frage ist, wie das zusammenhängt. Es ist irgendwie ziemlich klar, dass die Moderne eben diese Fähigkeit, physische Naturenergie nutzbar zu machen und einzusetzen, dass das irgendwie zusammenhängt mit dem hohen Tempo der modernen Gesellschaft. Aber ich glaube, es geht nicht 1:1 auf. Also ich glaube, wir brauchen da noch eine andere Form von Energiezufuhr, aber, und die Frage ist dann, wie der Zusammenhang zwischen physischer und psychischer Antriebsenergie ist, ob das eine Parallelgeschichte ist, ob das eine das andere erzeugt hat, ist übrigens dann gar nicht klar, wie rum. Ne, ob da erst soziale Energie entstanden ist, die dann dieses moderne Spiel in Gang gesetzt hat, oder ob eben, würden marxistische Theoretiker Ihnen sagen, es war ich weiß gar nicht, ob Sie es sagen würden, eigentlich weiß der Kapitalismus, da ist schon schwierig. Also egal, es gibt beide Formen von Theorien, was aus wem hervorgegangen ist. Aber warum ich finde, dass es pervers ist, ist also erstens, dass ich glaube, wir haben das Energieproblem der Gesellschaft, und das ist nochmal eine Art von Krisendiagnose, Selbstinterpretation einer Gesellschaft, funktioniert vermutlich immer über Krisenwahrnehmungen. Ja. Hier stimmt was nicht, löst, glaube ich, immer den Interpretationsprozess aus. Ja. Wir interpretieren nicht etwas, was super läuft. Das hat Max Weber schon geschrieben, ja, wenn er schreibt, ein Tausendfüßler kann gehen, ohne dass er darüber nachdenkt, welches Bein er zuerst hebt. Ja. Er stellt erst eine Theorie darüber auf, welche Beine bewegen muss, wenn er eins bricht oder so. Und das haben auch die Pragmatisten, Dewey und so, immer gesagt, Reflexion fängt an, wenn was schief geht, ja, oder wenn was problematisch wird. Und ich glaube, wir haben offensichtlich eine Energiekrise, nicht jetzt nur im Zuge des Krieges und der Klimaüberwärmung, wobei das eine davon ist. Also die Überhitzung, der Treibhauseffekt, die Klimakrise, ist meiner Ansicht nach eine Folge dieses immer größeren Energieumsatzes. Ja, wir erhitzen, ne? Hitze ist sozusagen, beschleunigen oder aufheizen sind Effekte einer Energiezufuhr, ganz offensichtlich. Und diese Energiezufuhr produziert Hitze und damit Überhitzung im Treibhauseffekt. Und sie verursacht Hitze und Überhitzung auf der Seite der Psyche. Deshalb nennen wir das Burnout. Ich finde tatsächlich Sprache ganz interessant. Wollte schon immer mal Ordinary Language Philosophy betreiben, also einfach der Sprache nachhören. Ja, wieso nennen wir das Burnout? Ich glaube, da spielt das gefühlte mindestens permanente Investition, der Zwang, immer zu psychische Energie zu investieren, führt zu einer Überhitzung auf der Seite der Individuen. Ja, wir haben es mit einer doppelten Energiekrise zu tun. Und gut, warum ist es so? Das ist jetzt der alte Rosa, den will ich jetzt nicht hier lange darlegen, zumal ich gesagt habe, ich mache maximal eine Dreiviertelstunde. Also ich glaube, dass man moderne Gesellschaften mit dem Prinzip dynamischer Stabilisierung beschreiben muss, dass sie das Bestehende eben nur durch Steigerung erhalten können. Das sieht man schön in der Kapitalbewegung, GWG-Strich. Ja, ökonomische Aktivität kommt nur dann zustande, wenn es eine Aussicht auf Gewinn oder Rente oder Profit in irgendeiner Form gibt, also ein Strich. Und ich glaube, dieses Prinzip gilt auch für alle anderen Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, zum Beispiel Forschung, ne, oder Wissen. Ne, was macht eine Uni? Sie hat Wissen, investiert es in Forschung mit dem Versprechen, mehr Wissen zu produzieren. Ja, ich nenne das WFW-Strich. Ja, Wissen, Forschung, mehr Wissen. Ja. Und eigentlich findet man dieses Prinzip in allen gesellschaftlichen Teilsystemen. Also, dass man sich das Bestehende nur durch Steigerung erhalten kann, ist das Grundprinzip moderner Gesellschaft. Und es hat eine Reihe von Nebenfolgen. Es führt zu einem Aggressionsverhältnis. Und ich möchte, dieses Aggressionsverhältnis habe ich schon oft beschrieben. Und meine Frage ist, kann ich das irgendwie mit einem Energiekonzept fassen? Dass wir eigentlich permanent geladen auf die Welt gerichtet sind. Ja, wir ziehen der Natur, also extraktive Industrien, dann emissive sozusagen Verpestung der Natur, also es ist ein Aggressionsverhältnis zur Ökosphäre, ein Aggressionsverhältnis im Sozialbereich, behaupte ich mal, und sogar ein Aggressionsverhältnis dem eigenen Körper gegenüber. Ich lasse das jetzt alles weg, weil ich das schon so oft erzählt habe. Ja? Also dass da ein Antriebsprinzip unser Weltverhältnis bestimmt, das aber durchaus von Energien getrieben wird. Und diese Energien sind einmal Systemerhaltung und einmal aber auch individuelle Platzerhaltung und eben der Wunsch nach Weltreichweitenvergrößerung. Dieses Prinzip, was ich da als dynamische Stabilisierung beschreibe, übrigens ganz interessant, als eine Quelle. Ich habe einfach angefangen zu suchen, wo finde ich denn Ideen für sowas wie soziale Energie? Und was ich interessant finde und erstaunlicherweise ist das gar nicht richtig ausgearbeitet. Das wabert eher so durch die Anthropologie und manchmal auch durch die Soziologie, die Claude Lévi-Strauss'sche Unterscheidung von heißen und kalten Gesellschaften. Ja, seine Idee ist, eine heiße Gesellschaft ist eigentlich eine Hochenergiegesellschaft, die sozusagen nicht nur den Stoffwechselprozess mit der Natur mit viel Energie betreibt, sondern auch permanent sich eigentlich genau auf Wandel und auf Erhaltung durch Wandel gerichtet ist. Also die moderne Gesellschaften als heiße Gesellschaften sind nach Lévi-Strauss gezwungen, die Welt beständig zu verwandeln und umzuwandeln. Und das Zweite ist das Prinzip dynamischer Stabilisierung. Nur durch stetige Energieinvestitionen kann das Bestehende erhalten werden, sodass daraus sich sowas wie ein Imperativ des Wachsens, Innovierens, Optimierens und Beschleunigens ergibt. Und das verlangt stetige Energiezufuhr. Und nochmal die Frage ist, welche Energie gibt es? Übrigens habe ich diese schöne Stelle gefunden bei Adorno. Die inspiriert mich auch wirklich irgendwie und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist sogar eine Brücke zu manchen esoterischen Ansätzen, vielleicht aus der Minima Moralia, da schreibt Adorno, Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig und lässt aus Freiheit Möglichkeiten ungenützt, anstatt unter ihrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen. Ja, Sie kennen vielleicht diese Parallelstelle, wo er davon träumt, sich einfach auf dem Wasser treiben zu lassen. Aber es geht mir an der Stelle mehr auf dieses ihre unter fremden Zwang unter ihrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen, weil ich eine Soziologie der Weltbeziehung betreiben will. Ja, so habe ich schon mein Resonanzbuch genannt. Wie sind wir auf diese Welt bezogen? Und ich finde, mit allem, was ich bisher gesagt habe, mit einer Art von permanenten, fast in einem Krampfsystem, in einem Aggressionssystem. Wir müssen investieren, wir müssen wachsen, wir müssen schnell werden. Und das übersetzt sich in ihre To-Do-Listen. Ja, Sie sollten dringend mal wieder zum Vortrag gehen. Danach sollten Sie unbedingt achtsam sein. Allerdings sollten Sie unbedingt 10.000 Schritte am Tag machen und Sie sollten die Literatur für morgen gelesen haben und Sie sollten mal wieder Drittmittel einwerben und so weiter und so fort. Also es ist der irre Zwang, der uns zum Einstürmen auf fremde Sterne bringt, ist erklärungsbedürftig. So, und jetzt kommt aber das, was ich mit Ihnen diskutieren wollte, warum ich glaube, dass das pervers ist. Natürlich sollte man nicht einfach biologisieren, aber ich fand das interessant. Also ich habe mich neuerdings angefangen, ein bisschen so mit Entwicklungsgeschichte zu beschäftigen, ja, mit Zivilisationsgeschichte und vielleicht sogar noch weiter zurück. Und mir eine Einsicht, die ich glaube gewonnen zu haben, schien mir, kann man auch bei Ian Morris, aber auch bei anderen lesen, dass es ein wahrscheinlich biologisches und zivilisatorisches Entwicklungsprinzip gibt, das auf Energiesparen aus ist. Ja, wann immer ein Organismus erkennt, dass er den für ihn nötigen Energiebedarf, nämlich Kalorien, Nahrung, ne, durch Essen nehmen wir Kalorien auf und Kalorien sind Energie, die wir dann haben, um zu leben, um uns fortzupflanzen, aber auch uns zu bewegen oder Kultur zu betreiben oder was immer wir tun. Also wir nehmen diese auf, wir müssen diese Energie gewinnen. Ja, die geht nur bei lebendigen Organismen, nur durch permanenten Stoffwechsel mit der Natur, mit der Welt. Also wir brauchen Energieaufnahme und die Frage ist jetzt, wie viel Energie müssen wir ausgeben, um diese Energie aufzunehmen? Ja, so verstehe ich das jedenfalls. Wenn es falsch ist, sagen Sie mir es gleich. Und wenn ein Organismus eine Methode findet, wie er mit weniger Energieaufwand seinen notwendigen Energiebedarf deckt, dann macht er das auf der Stelle. Ja, zum Beispiel, man kommt auf die Idee, dass man Nahrung, Fleisch oder so kochen kann über dem Feuer. Ja, da muss man nicht wahnsinnig viel Energie investieren, aber die Aufnahme über den Magen und das Blut ist wesentlich höher. Also macht man's. Also ich glaube, man kann zeigen, dass nicht nur Menschen in ihrer Entwicklung sozusagen, sondern überhaupt Organismen, wenn sie einen Weg finden, mit weniger Energieeinsatz den notwendigen Energie rauszuholen, dann machen sie das auf der Stelle. Die Alternative ist auch, wenn man einen Weg findet, wie man mit dem gleichen Energieaufwand mehr Energie rausholt, das ist im Prinzip die gleiche Idee, ist nur auf der anderen Seite, dann macht man das natürlich auch. Also wenn man irgendwie feststellt, ich muss jetzt zwar gleich viel Energie einsetzen, aber ich kriege mehr raus, dann habe ich eben sozusagen, da habe ich Überschussenergie, mit der ich vielleicht Kultur betreiben oder Theater spielen kann. Aber die Logik ist immer eigentlich, Energie zu sparen und zu reduzieren. Und wenn das stimmt, was ich jetzt über die moderne Gesellschaft gesagt habe, dann ist das eben pervers. Also, oder wieder natürlich, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, weil wir die erste Gesellschaftsform sind, wenn man das als eine Gesellschaftsform begreift, die permanent mehr Energie braucht, nur um das Bestehende zu erhalten. Also ich würde sagen, das hat noch kein Organismus gemacht oder keine Art oder so, keine Lebensform. Sich vorsätzlich so einrichten, dass sie jedes Jahr mehr Energie aufwenden muss, nur um das Bestehende zu erhalten, scheint mir ein problematisches System zu sein. Und die Probleme sehen wir beim Burning Up der Atmosphäre und beim Burning Out der Psyche. Das war sozusagen das, was mich antreibt bei dem Versuch, ein Konzept sozialer Energie zu betreiben. Aber natürlich habe ich jetzt immer noch kein Konzept psychosozialer Energie. Und ich habe schon gesagt, mich interessiert insbesondere das Zusammenhang zwischen individueller Psyche, auch Körper. Ja, hier sehen Sie diese Frage. Weil wir haben natürlich Energie im Körper gespeichert in Form von Fett oder eben von aufgenommenen Kalorien. Das ist Energie. Kalorien sind eine Energieeinheit. Und das Problem ist aber, dass wir sehr viel Kalorien haben können und trotzdem unter dem Burnout leiden und dann sagen, ich habe gar keine Energie. Ja, das ist ja irgendwie, man kann sagen, es ist nur eine Redeweise, aber die interessiert mich jetzt. Woran fehlt es, wenn ich die Treppe nicht mehr hochkomme, obwohl es fehlt nicht an Fett, würde ich sagen, ja nicht an Kalorien. Wenn ich im Burnout bin, dann fehlt es irgendwie an der Energie. Und die Frage ist, an was eigentlich? Ja, und welche Art von Energie fehlt denn da? Gut, und was jetzt irgendwie klar scheint, dann habe ich immer gedacht, nach welcher Art von Energie muss man suchen, aber mir scheint eins klar, dass also wenn man Eine große Frage ist, wenn wir wirklich ein Konzept sozialer Energie formulieren können, ist es nur eine Metapher oder gibt es eine Kontinuität zur physikalischen Energie? Ja, gilt vielleicht sogar der Energieerhaltungssatz, ja, und der Energieumwandlungssatz, dass man immer nur das eine ins andere umwandeln kann. Aber was mir klar scheint, und da würde ich jetzt sagen, das ist die Parallele zwischen Kohle und Kohlehydraten, wenn Sie so wollen, ja, dass nämlich in der Kohle schlummert ziemlich viel Energie. Ja, aber die muss halt, damit wir sie nützen können, irgendwie freigesetzt werden, sonst bewegt sich da gar nichts. Es bedarf eines Katalysators, großer Hitze, damit man die in Kohle gebundene Energie umwandeln kann in Bewegungsenergie oder Wärmeenergie oder so etwas. Also es reicht irgendwie nicht, Energie zu haben. Und so stelle ich es mir auch beim Körper vor. Ja, da haben wir im Prinzip die Energie, aber es bedarf sowas wie eines Katalysators, um sie dazu zu bringen, sich umzuwandeln, zum Beispiel in Aktivität oder solcher Dinge. Jetzt ist die Frage, das ist eine Frage, die sich mir daraus ergibt, brauchen wir vielleicht nur sowas wie einen Katalysator, wenn wir soziale Energie sagen? Ja, also brauchen wir gar nicht eine unabhängige Energieform, sondern das Wissen, wie Kohlehydrate oder gespeicherte organische Energie und vielleicht auch Energie, die wir in Form von Kohle oder anderer Form gecaptured haben, um mit Ian Morris zu sprechen, also dass wir die frei und umsetzen können. Und dann habe ich versucht mit Definitionen von Energie, ich habe allerdings schon mal ein Seminar dazu gemacht, das muss ich sagen, aber wir sind nicht richtig weit gekommen, aber wir haben es versucht. Also erstmal Energie zu definieren und da kann man sehen, aus der Physik zum Beispiel ist es definiert als das Potenzial, Arbeit zu verrichten oder Hitze zu erzeugen. Ja, wichtig ist, dass es erstmal ein Potenzial ist, ja, noch nicht eine Aktualisierung. Und das ist irgendwie klar, kinetische Energie zum Beispiel, wenn Sie eine Kugel haben, die da runterrollt, hat die kinetische Energie und wenn die unten irgendwo anstößt, ja, da kann die Arbeit verrichten, halt zum Beispiel irgendwas wegstoßen oder zertrümmern oder so. Oder auch Hitze erzeugen durch Reibungsenergie zum Beispiel. Und Ähnliches gilt für Lageenergie, wenn die Kugel oben ist oder für verschiedene Prozesse chemischer Energie oder so. Und da könnte man doch wieder mit Ian Morris der soziale Energie definieren als die Fähigkeit, Dinge in der Welt gegen Widerstand zu bewegen und zu erreichen. Also soziale Energie wäre unsere Fähigkeit, wir verfügen über soziale Energie, insofern wir über die Fähigkeit verfügen, Dinge in der Welt gegen Widerstand zu erreichen. Und dieser Widerstand könnte jetzt physikalischer oder sozialer Natur sein. Also eine soziale Bewegung zum Beispiel hat es vielleicht mit sozialem Widerstand zu tun, aber sie hat viel Energie, wenn sie über die Fähigkeit versetzt, sie hat hohe Energie, wenn sie über die Fähigkeit versetzt, Dinge in der Welt auch gegen Widerstand zu erreichen oder zu bewegen. Wenn man sich das anguckt historisch, das ist Ian Morris hat versucht, so einen Development Index zu schreiben und der Haupteintrag davon, in dem man verschiedene Zivilisationen, die Zivilisationsgeschichte durchgeht. Und der Hauptindex sozusagen ist Energy Capture, ja, pro Person. Über wie viel Energie können in einer Gesellschaftsform, in einer Sozialformation die Individuen im Durchschnitt verfügen oder auch diese Gruppe insgesamt. Und dann sagt er eben zum Beispiel von der Jägergesellschaft, die hatte Beute, er nannte das Buch heißt glaube ich Beute, Ernte, Kohle oder so, oder Beute, Ernte, Öl, hab vergessen, eins von beiden. Und da zeigt er eben, wie sozusagen durch Ackerbau das Energieniveau, über das Menschen verfügen konnten oder Gesellschaften verfügen konnten, deutlich gestiegen ist. Aber die Explosion war dann eigentlich die Dampfmaschine. Ja, darüber sind Menschen in die Lage gekommen, ein Vielfaches der Energie, die sie verbrauchen, verfügbar zu machen, ja, zu capturen. Eigentlich sagt er irgendwie, Jahrhunderte hinlang war irgendwie 43 Punkte das Höchstmaß an Energie, weil die über diese Schwelle nie hinweggekommen sind. Und dann, insbesondere mit der Erfindung der Dampfmaschine und der Nutzbarmachung von Kohle und solchen Dingen, ist eine Explosion passiert, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Ja, Menschen können immer mehr Energie aus der Welt verfügbar zu machen. Und wenn man jetzt also diese Definition nimmt, soziale Energie ist die Fähigkeit, Dinge in der Welt gegen Widerstand zu bewegen oder zu erreichen, dann ist natürlich eine Frage, ist nicht Macht so ähnlich definiert? Ja, Sie erinnern sich an Webers Definition von Macht. Aber da würde ich sagen, da ist natürlich der Punkt, das ist nur sozialer gegen sozialen Widerstand. Ja, und Energie würde dann, man könnte dann sagen, Macht ist eine Form von Energie. Wenn ich über Macht verfüge, verfüge ich über Energie. Also eine Frage, die für mich noch sozusagen auf den offenen Zetteln steht, ist, wie genau verhält sich Macht zu Energie? Aber klar ist, und das schreibt auch Ian Morris, zum Beispiel Organisationsfähigkeit erhöht soziale Energie, ja, nämlich unser Potenzial, Dinge zu bewegen, wenn wir es gut organisieren. Und auch Politik ist ein Instrument, um soziale Energien zu bündeln und damit viel mehr bewegen zu können. Ne? Um ein Atomkraftwerk oder einen Flughafen zu bauen, brauchst du ziemlich viel Bündelung von Einzelenergien und damit kannst du eben mehr Dinge bewegen, also verfügst du über höhere soziale Energie, auch wenn du nicht über mehr physische Energie verfügst. Und Erfindungen steigern soziale Energie, weil sie es uns ermöglichen, mit dem gleichen Energieeinsatz mehr zu bewegen oder zu verändern. Und Geld ist ganz interessant. Geld ist offensichtlich, ist ja auch bei Marx so, Geld ist dann gespeicherte, oder Kapital, aber eigentlich überhaupt Geld, würde ich sagen, gespeicherte soziale Energie. Weil wenn du über Geld verfügst, verfügst du über die Fähigkeit, Dinge zu bewegen. Ja, so, also ein Haus zu bauen zum Beispiel oder andere Dinge zu tun. So, und dann haben wir versucht, oder habe ich versucht, diese Definition auszubauen und zu sagen, unter Energie verstehen wir also die Fähigkeit, durch Bewegung Widerstand zu überwinden. Das wäre jetzt eine allgemeine Definition. Und das kann man auch Arbeit nennen oder als Arbeit definieren. Und eine Transformation oder Umwandlung eines bestehenden Zustandes zu erreichen. Und die Energie wird dabei grundsätzlich in eine andere Form umgewandelt. Das wäre jedenfalls beim Energieerhaltungssatz aus der Physik eine notwendige Folge. Aber damit Energie in dieser Form umgesetzt oder umgewandelt werden kann, also zum Beispiel Kohlehydrate oder Kalorien, die wir gespeichert haben, damit die in soziale, von mir sogar in den Hausbau investiert werden kann, bedarf es irgendwie eines Umwandlungs, eines Katalysators, eines Auslösers, der den Umwandlungsprozess anstößt. Und das kann eben auch ein Willensentschluss sein. Ne? Wenn ich komplett willensschwach bin, verfüge ich dann über wenig soziale Energie, auch wenn ich alles andere habe. Weil ich kriege dann nicht viele Dinge bewegt in meinem Leben. Also was immer dann genau sozusagen Willensstärke ist. Im Englischen gibt es den Begriff des Resolves. Resolve finde ich sozusagen eigentlich ein ganz guter Energiebegriff. Ja, wie viel Entschlossenheit, wie viel Willen hast du, Dinge zu tun? Das würde man dann als eine Form sozialer Energie beschreiben müssen. Okay. Und man müsste dann also unterscheiden zwischen die in einem Körper oder einem Träger oder auch einer Gruppe sozial prinzipiell gelagerte oder gespeicherte Energie von der Energie, die tatsächlich ausgelöst und eingesetzt wird. Man kann sich zwei Gesellschaften vorstellen, die in ihren technischen Fähigkeiten, auch in den organisatorischen Fähigkeiten, gleich weit sind. Aber die eine sozusagen setzt diese Energie beständig um und baut das, was wir zum Beispiel tun, ja, ständig auch die Oberflächen um. Berlin wird ja auch dauernd physisch umgewandelt. Ja. Neue Häuser, neue Straßen, neue Fahrzeuge, neue Computer, neue Innenausstattungen und so weiter. Also mit einer super hohen Energie die gespeicherte Energie wird mit hoher Frequenz beständig umgesetzt. Und man könnte darüber auch Fortschritt definieren, aber das lasse ich jetzt mal weg. Nochmal die Sache mit dem Geld, habe ich schon gesagt. Man kann Geld oder den Tauschwert einer Sache als gespeicherte Energie verstehen und die kann man wiederum in Arbeit, Bewegung oder Transformation dann umsetzen. Auch bei Marx ist Geld ja akkumulierte Arbeitskraft. So, und daraus ergeben sich jede Menge Fragen. Die eine habe ich schon genannt. Was ist die Differenz zwischen Macht und Energie? Und die Frage wäre, kann man jetzt wirklich sagen, dass unterschiedliche Gesellschaften über ein unterschiedliches Energieniveau verfügen, das über das, also über die Energy Capture, die Fähigkeit, Energie nutzbar zu machen, hinausgeht, weil es also an den sozialen und kulturellen Faktoren handelt. Ne? Also gibt es ein unterschiedliches Maß sozialer Energie für den kulturellen Wandel und den Stoffwechselprozess mit der Natur? Diese Frage kann man mit Lévi-Strauss formulieren als heiße und kalte Gesellschaften. Bei Sloterdijk ist es eigentlich interessant, dass er an der Stelle selber eine Art von esoterische Wendung macht in dem Buch Eurotaoismus. Ich weiß nicht, heute kennt es kaum mehr jemand, aber da hat er eigentlich schon eine Beschleunigungstheorie formuliert und sagt, Modernisierung ist der Prozess der Steigerung der kinetischen Energie einer Gesellschaft. Das war so eine Art von sozialwissenschaftlichem Energiekonzept. Aber was mich interessieren würde, also der beste Autor, der beste Anknüpfpunkt, den ich bisher gefunden habe, ist Randall Collins, den Sie vielleicht kennen mit seinen Interaction Ritual Chains, ja, sozusagen Interaktionsrituale und Ketten, weil für ihn soziale Energie eben nicht etwas ist, was Individuen einfach haben, sondern etwas, was ununterbrochen in Interaktionen erzeugt wird und zirkuliert und dann auf unterschiedliche Weise verteilt wird. Und dann könnte man jetzt fragen, ob unterschiedliche soziale Institutionen in unterschiedlicher Weise soziale Energie erzeugen und zirkulieren lassen und vielleicht auch unterschiedlich verteilen. Randall Collins sagt, um das gleich zu verraten, das ist eigentlich im Moment meine größte Hoffnung, er sagt in Interaktionen, selbst in sowas wie das, was wir hier machen, ja, Sie gehen zu so einem Vortrag, ist ja übrigens interessant, man muss erstmal Energie aufwenden, um dahin zu gehen. Ja, viele, die sind jetzt natürlich nicht hier, die sich gesagt haben, ah ja, da ist dieser Vortrag, aber ich bin zu schlapp heute, ich bleibe lieber zu Hause. Ja, das ist ja irgendwie klar, man muss erstmal Energie investieren. Und Collins sagt aber, man hat auch eine gute Chance, wenn es gut läuft. Gut, das hätte bestimmt viele andere Veranstaltungen gegeben, in denen es für Sie besser gelaufen wäre, aber warten wir es mal ab. Also er sagt, wir müssen jetzt nicht ein Konzert nehmen. Man geht an Veranstaltungen in der Hoffnung eigentlich, dass die Interaktion einem wieder auflädt. So reden wir ja auch. Ja, dann kommst du mit mehr Energie raus, als du reingegangen bist. Und diese Erfahrung machen wir, glaube ich, immer als Menschen. Ja, übrigens nicht nur bei sozialer Interaktion, sogar, dass du nach Hause kommst und denkst, eigentlich sollte ich noch mal ein bisschen joggen oder so, ein bisschen rausgehen, aber ich bin so schlapp. Und dann macht man es und erstaunlicherweise hat man danach mehr Energie als vorher. Das ist ein ganz eigenartiges, eigentlich ein ganz eigenartiges Prozess. Durch Investitionen von Energie scheint mehr erzeugt oder freigesetzt zu werden. Aber Collins sagt, in Interaktions, gerade in ritualisierten Interaktionen, wird soziale Energie erzeugt. Und die wird allerdings unterschiedlich verteilt. So ein Vortrag ist wahrscheinlich ein blödes Beispiel. Nehmen Sie sowas wie soziales Engagement. Sie haben irgendwie eine Ehrenamtsgruppe, die kümmert sich um, ich weiß nicht, um Jugendliche, sagen wir mal, oder so, oder um Migrantinnen oder wie auch immer, oder um Umwelt. Und sie treffen sich da und arbeiten. Und jetzt sagt er, da entsteht natürlich eine Art von, also es sei denn, es liegt eine Art von Mehltau drüber. Dann geht irgendwie jeder nach Hause und hat das Gefühl, boah, es war total anstrengend heute. Ist bei jeder Interaktion so. Du kannst Interaktion haben, die einfach nur Energiekiller ist. Übrigens, glaube ich, das verursacht genau Burnout. Das ist ziemlich gut untersucht für Lehrkräfte. Also wenn Lehrer und Lehrerinnen Burnout kriegen, beschreiben sie fast immer das, was passiert ist, dass sie sagen, ich habe so viel investiert, ich habe den ganzen Tag sozusagen gekämpft, und es kam nie was zurück. Dieses es kam nichts zurück ist die Kernbeschreibung für das, was dann zu Erschöpfung und Burnout führt. Also auch da sieht man eigentlich, Energie scheint ein zirkulierender Prozess zu sein. Und da, wenn es nicht klappt im Klassenzimmer oder bei der Bürgerinitiative, da scheint diese Zirkulation nicht zu funktionieren. Und Collins sagt jetzt, normalerweise sind aber ritualisierte Interaktionen zumindest solche, die Energie erzeugen. Sie laden Leute auf, aber in unterschiedlichem Maße. Und das ist wahrscheinlich eben auch so bei diesem Ehrenamtstreffen, bei diesem Imaginären. Manche gehen beschwingt nach Hause, voller Lust, gleich am nächsten Tag wieder was zu machen oder die nächste Bürgerinitiative zu beginnen. Und andere gehen eher völlig gerädert nach Hause. Also er sagt, die erzeugte Energie wird sehr ungleich verteilt und das Problem ist, das akkumuliert sich fast wie ein Kapital. Die einen gehen beschwingt und voller Energie nach Hause. Energie ist dann sozusagen, einerseits ist Energie, soziale Energie, eine Eigenschaft der Situation. Und das kennen wir ja auch, dass wir sagen würden, Mann, heute war die Diskussion auch in einem Seminar oder so. Vielleicht sind Sie morgen alle im Seminar, da kennt man das auch. Du hast irgendwie Stunden, wo du das Gefühl hast, boah, heute war das in dem Seminar, war so viel Energie, es hat richtig gebrummt. Und am nächsten Tag ist es halt total nervtötend. Dann haben wirklich alle Energie verloren. Soziale Energie, sagt Collins, ist eine Eigenschaft von Situationen, aber sie akkumuliert sich auch auf Personen. Sozusagen die viel mittragen, eigentlich würde ich sagen, das funktioniert ziemlich sicher über Anerkennungsprozesse, thymotische Energien, die Erfahrung gemacht haben, boah, alle finden das toll, was ich mache, die speichern ihre Energie und kommen am nächsten Tag mit doppelter Energie wieder in den Laden oder ins Seminar, und die verloren haben, kommen mit halber Energie sozusagen und die gehen dann auch nicht mehr raus und nicht mehr hin. Und so, dass man sagen kann, ich glaube wirklich, ich meine, eine der interessanten Fragen ist ja, wenn man Ehrenamtsstudien macht, das haben wir vor vielen Jahren in Jena gemacht, da haben wir zuerst mal gedacht, naja, also die Leute, die halt zum Beispiel die Arbeitsstelle oder so verlieren, die werden dann sich ehrenamtlich betätigen oder so. Denn jeder weiß, dass es halt nicht so ist. Da gibt es brutalen Klassenbias. Und ich glaube, man kann den gut so erklären. Also die Gewinner des Systems, so beschreibt es Collins, die Gewinner des Energiespiels, die können gar nicht genug kriegen. Deshalb weiß man, wenn du jemandem eine ehrenamtliche Aufgabe geben willst, gib sie dem, der schon die meisten Ehrenämter hat. Der nimmt sie wahrscheinlich auch noch an und nicht dem, der keine hat. Also es gibt eine Akkumulation auf der Seite der Personen und es gibt aber auch Situationen, die diese Energie erzeugen und verteilen. Und dann kann man fragen, welche Institutionen welche Art von Energieerzeugung oder Umsatz eigentlich begünstigen oder eher vernichten. Ich habe ganz viele Fragen. Es war mir klar, dass ich zu viel drauf habe. Ich will Ihnen nur noch eins vorführen. Nur noch eins oder noch zwei. Viertel nach bin ich fertig. Übrigens, diese Frage finde ich richtig interessant. Ich habe mich immer gefragt, wie ich kann mit meinen Beschleunigungs- und Resonanztheorien eigentlich überall hingehen. Bloß bei WirtschaftswissenschaftlerInnen, da stoße ich immer auf das blanke und reine Unverständnis. Also es ist wirklich erstaunlich. Und inzwischen denke ich mir, ich weiß warum. Also weil ich glaube nämlich wirklich, in der Ökonomie, die sagen mir immer, das regt mich so auf. Ich habe mich gerade in Cambridge mit einem fasst, wir hätten uns fast physisch geprügelt, weil der immer sagt, die Steigerungslogik wird doch nur durch die Konsumenten getrieben. Ja, das heißt, das sagt irgendwie dieser Füst auch von irgendeinem Institut, habe vergessen von welchem. Ja, der Markt produziert ja nur, die Wirtschaft produziert nur, was die Konsumentinnen wollen. Ja, das sind die Konsumwünsche, unser Begehren, welche die gesellschaftliche Antriebsenergie macht. Ja, Wachstum kommt, weil die Konsumenten nicht genug kriegen. Ja, das sind die Konsumwünsche, die Gesellschaft vorantreibt. Wenn wir was wollen, dann machen wir das auch. Und die Soziologie sagt eben, nein, es ist nicht die Konsumtion, die gesellschaftliche Logik kommt über die Produktionsseite. Ja. Und übrigens, das Konsumbegehren ist immer individuell und die gesellschaftliche Produktion ist immer kollektiv. Und ich finde, wenn man über gesellschaftliche Energie nachdenkt, ist es ziemlich interessant zu fragen, sozusagen, was die Antriebsenergie ist. Sind es die Begehrensenergien der Subjekte oder ist es ihre Produktivkraft, wie man mit Marx sagen würde? So, jetzt werde ich einfach aufhören. Wahnsinn, ich höre mit dem Besten auf. Also, weil was mir wirklich wichtig ist, ist hier These 4, dass soziale Energie nicht einfach als Summe individueller Energien gedacht werden kann. Ja, auf diese Idee bin ich übrigens auch bei Corona gekommen, weil das wirklich als eine Art von Energiekrise beschrieben werden könnte. Ja, da alle hatten das Gefühl, oder jedenfalls gab es sehr weitgehende, es gab einen richtigen Feuilleton-Diskurs darüber, dass Menschen sich komplett erschöpft gefühlt haben, obwohl sie ihr Aktivitätsniveau heruntergefahren hatten. Ja, und auch, dass sie keine Lust mehr auf soziale Kontakte hatten. Es gab das verbreitete Phänomen, nach dem Lockdown erstmal, dass die Leute gesagt haben, ich könnte jetzt eigentlich wieder anfangen im Chor oder im Volleyball oder wo immer sie war, aber ich habe keine Lust mehr. Ich habe nicht mal mehr Lust, meine Freunde zu treffen. So eine richtige Art von Mehltau, was sich über die Gesellschaft gelegt hat. Und ich glaube, dass das Interessante ist, Energie, diese Art von sozialer Energie entsteht aus der Interaktion. Man muss sie nicht investieren und dann hat man sie nicht mehr. Ich glaube, das ist unser Denkfehler. Wir denken immer, ich muss Energie investieren. Und wenn ich sie investiert habe, habe ich sie nicht mehr. Ja, dabei entsteht sie aus der Interaktion, aber sie ist eben zirkulierend, man muss sie nicht aufbringen. Ich wollte Ihnen doch noch, gut, ich habe ein bisschen zu viel geplant. Dann hätte ich noch die ganze Resonanztheorie dargestellt. Ja. Ja, ich will nur noch darauf hinaus. Der Gedanke, der mich im Moment umtreibt, ich glaube, wir haben als Gesellschaft eine Energiekrise. Ja. Und ich glaube, die kommt daher, dass wir sozusagen immer diesen, wir haben nicht nur den Eindruck, es ist so, wir müssen sie immer aufwenden. Ja, also ich meine, so reden Individuen, es ist doch absurd. Mir geht es gar nicht um den klinischen Befund, ja, wie viele Menschen wirklich klinisch krank sind, sondern darum, dass jeder das Gefühl hat oder den Diskurs führt des Erschöpftseins, ne, des nicht mehr Könnens. Ich finde übrigens, obwohl die bei Studierenden finde ich es wirklich auffällig, ich würde sagen, die Realbelastung ist gar nicht gestiegen. Aber das Gefühl, das gilt für uns wahrscheinlich auch. Es gibt Untersuchungen, die sagen, die müssen nicht mehr lernen oder arbeiten als früher. Aber das Erschöpfungsgefühl ist massiv gestiegen und das gilt natürlich auch für so gut wie alle. Also, und ich glaube, das kommt daher, dass wir dieser Logik folgen, wir müssen mehr Energie investieren. Das sagt Ihnen doch auch jeder Ratgeber. Ja? Du musst ein bisschen mehr investieren für deine Fitness, für dein Aussehen, für dein Englisch. Du solltest ein bisschen mehr Gitarre spielen und ein bisschen mehr Sport treiben. Und die Logik ist immer, mehr Energie investieren. Und das gilt auch für uns als Gesellschaft. Ja, wir sollten mal ein bisschen mehr für den Umweltschutz tun. Wir sollten kriegstüchtig werden, sagt Pistorius. Könnte mich ja stundenlang darüber aufregen, aber das mache ich jetzt nicht. Wir müssen mehr fürs Wirtschaftswachstum tun. Wir müssen mehr in den Bildungssektor investieren. Die Idee ist immer, die Energielogik ist, wir müssen investieren. Und was ich gerade über Randall Collins gesagt habe, hat sozusagen gesagt, irgendwie, das ist ein falsches Energiekonzept. Ja, Energie zirkuliert. Ja, eigentlich müssen wir partizipieren. Also vielleicht müssen wir mal aufhören. Das war sozusagen die Endbotschaft. Und ich glaube, auf solche, wenn man sich das anguckt, habe ich schon gesagt, nach China mit Qi zum Beispiel, oder ich kenne die gar nicht so genau, Dao oder so, das sind lauter Energiekonzepte. Oder Indien, Prana, Kundalini. Nach zum Beispiel Achille Mbembe oder so, das habe ich hier drauf, der sagt, alles, was er denkt, hängt eigentlich mit afrikanischen, er stammt aus Kamerun, Konzepten von Bewegungsenergie zusammen, die sie als kosmische Quelle betrachten. Ja, oder Suleyman Bashir Diagne, ein großartiger Theoretiker, schreibt über Lebensenergie, greift Bergsons Konzept wieder auf. Ja, das ist eine andere Vorstellung des energetischen, der Interaktion, des Stoffwechsels mit der Natur. Und vielleicht kann man, wenn man da entlang denkt, einen kleinen Ausweg aus der Krise der Moderne finden. Ich gebe zu, ich habe zu viel gemacht, aber ich freue mich jetzt trotzdem auf Ihre Antworten, Fragen und Kritiken. Vielen Dank.
Vielen Dank. Mann, oh Mann. Unser Redner hat ganz schön verdichtet. Wo er eine Dreiviertelstunde spricht, brauchen andere 90 Minuten. Das war der Soziologe Hartmut Rosa und sein Vortrag »Brauchen wir ein Konzept sozialer Energie?« Er hat ihn gehalten am 7. November 2023 auf Einladung der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ihr hört's an dem langen, langen Applaus, das Vor-Ort-Publikum hatte Freude an diesem eigenwilligen Redner, an seinen Themen und an seinem Stil. Wenn euch das auch so gehen sollte, ich verlinke mal auf die anderen Vorträge, die wir schon von ihm gesendet haben, im Hörsaal. Online bei uns findet ihr jetzt aber auch einen ganz anderen, ebenfalls sehr, sehr spannenden Vortrag. Den hier.
Im Zentrum stehen meist Fragen von Menge, Qualität und Nutzungsbedingungen. Wer darf wann wie viel Wasser benutzen und zu welchen Bedingungen? Wasserzuteilung bedeutet, Machtverteilung. In den meisten Ländern ist eben der Wasserbedarf stark steigend. 80% aller Krankheiten sind weltweit auf mangelnde Wasserversorgung und Entsorgung zurückzuführen. Ist denn die Nachfrage schuld, weil die Menschen immer mehr verbrauchen, weil wir hier in Europa im Februar schon Erdbeeren aus Spanien und Marokko essen? Ja, was nun? Was machen wir damit mit den ganzen Konflikten?
Annabelle Houdré ist Politikwissenschaftlerin und Konfliktforscherin mit Expertise im Bereich Wassermanagement. Konflikte um die Verteilung und um die Nutzung von Wasser sind ziemlich kompliziert und sehr, sehr vielschichtig. Aber ihr gelingt das Kunststück, in einer guten halben Stunde die zentralen Aspekte anschaulich und verständlich rauszuarbeiten. Kann ich euch sehr empfehlen, findet ihr auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal, in der Deutschlandfunk-Audiothek oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Vielen Dank für heute, für euer Interesse und bis bald hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.